Es ist Dienstag, der 20. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag warten wieder eine Menge an Themen und Ereignisse darauf, von uns hier gnadenlos seziert zu werden. Und uns, das sind Jasmin Embarek und ich. Guten Morgen, liebe Jasmin.
Guten Morgen, lieber Markus.
Bist du schon in Urlaubsstimmung? Ich habe gehört, bei dir geht's bald los.
Ja, bei mir geht's in der Tat diese Woche los. Und ich bin voll in Stimmung, aber die Hitze in Köln drückt mich so weg, dass ich mir eigentlich schon Weihnachten wünsche.
Ich hoffe, du fährst dann schön nach Norwegen, ein bisschen runterkommen, abkühlen.
Nee,
ich
spring ins Mittelmeer.
Okay, sei dir gegönnt. Lust auf eine letzte Runde vorm Urlaub?
Immer Bock auf Söder, komm.
Nein, nein. Wir fangen mal ganz seriös an.
Die Schlagzeile des Tages.
Politisch konfrontativ, wirtschaftlich profitabel, so schreibt es die Süddeutsche Zeitung über die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie finden diese heute wieder statt. Das Motto: gemeinsam nachhaltig handeln, denn Klimafragen sollen zu einem neuen Schwerpunkt der Zusammenarbeit werden. Ja, es gab wohl lange Rätselraten, mit wie vielen Leuten die Chinesen denn anrücken werden in Berlin, weil eigentlich wollte man diesem Austausch, den es auch wirklich nur mit privilegierten Ländern gibt, mit Frankreich zum Beispiel, diese Regierungskonstellation, diesmal mit China möglichst klein halten, weil es doch ganz, ganz viele Störfälle in den deutsch-chinesischen Beziehungen zuletzt gab. Und jetzt war man wohl auf deutscher Seite sehr überrascht, dass die Chinesen gleich mit neun Ministern und ihrem neu gewählten Ministerpräsidenten anrücken werden. Und die Frage an dich, Jasmin, was erwartest du von diesen Gesprächen, die da heute stattfinden werden?
Na, ich glaube, es ist in erster Linie sehr spannend, dass man zum einen das Signal sendet, dass man auf Zusammenarbeit nicht verzichten kann, gerade auch von deutscher Seite, aber irgendwie politisch eine Ebene finden möchte, wo man signalisieren kann, okay, wir machen das eigentlich nicht freiwillig, aber wir können den Chinesen auch irgendwie nicht das Brett vor den Kopf hauen. Dementsprechend, also da finde ich irgendwie auch, dass neue Minister eher auch ein Zeichen gegen die Amerikaner sind. Also es ist auf jeden Fall einfach ein politisches Ereignis und ich erwarte jetzt inhaltlich nicht super viel, ich erwarte eher Strahlkraft.
Ja, ich meine, es ist ja tatsächlich schwieriger geworden. Also die Chinesen plustern sich ja immer mehr so zur Supermacht auf, patrouillieren da rund um Taiwan, riesige Drohgebärden. Die Menschenrechtslage war immer schon katastrophal. Mit Corona ist die Kontrolle über die eigenen Bürger noch größer geworden. Also ich meine, was sie mit Tibetern und Uiguren machen, ist ja nun wirklich menschenrechtlich das allerletzte. Und trotzdem, ich meine, so sehr man sich da ja auch persönlich wünscht, okay, da will man einfach nur sagen, wisst ihr was, ihr seid für uns das allerletzte. Es geht eben nicht, wenn man dann auf die großen globalen Themen blickt. Also eben genau der Klimawandel, dann will man ja irgendwann auch diesen russischen Angriffskrieg vielleicht beenden können und das geht nicht ohne Chinesen. Und ohnehin ist kaum noch ein Konflikt auf der Welt irgendwie ohne chinesische Beteiligung oder zumindest Einwirkung der Chinesen vorstellbar, dass man den lösen könnte.
Nee, absolut. Ich glaube, dass es durchaus wichtig ist, bestimmte Menschenrechtslagen zu erwähnen, aber auch da letztlich auch die westliche Unterlegenheit, die mit diesem Besuch meiner Meinung nach sehr unterstrichen wird. Also ich finde es auch so ein bisschen, es hat ja schon so angeklungen, dass man von deutscher Seite auch zeigen möchte, dass man sich etwas distanzierter verhält nach der Pandemie und seit Beginn dieses Angriffskrieges.
Es soll zum Beispiel keine gemeinsame Erklärung, wie das bei den bisherigen Regierungskonsultationen wohl war, die soll es diesmal nicht geben.
Ja, aber ich glaube, das ist dann für die Chinesen auch ein bisschen witzig wahrscheinlich für die, dass wir glauben, dass wir da politisch so eine Strahlkraft haben. Ich glaube, es ist alles schon durchaus ein bisschen heikler politisch, als man das gerade verkaufen möchte. Es ist ja nicht so, als würden wir gerade in der Deutungshoheit stehen, aus westlicher Sicht. Deswegen, ich bin da total bei dir, aber ich finde solche Tänze immer ein bisschen schwierig. Und dann noch dieser Besuch in Bayern und noch bei Söder. Und ich denke mir so, okay, jo gut.
Ja, das ist jetzt aber die große Frage. Ich meine, was wird Markus Söder anders machen als Olaf Scholz, der gestern Abend schon den chinesischen Ministerpräsidenten ins Kanzleramt zum Essen eingeladen hat? Man kann sich bei Söder ja jetzt nicht wirklich vorstellen, dass der ihm jetzt einfach mal dem Chinesen die Leviten liest, sondern der wird doch einfach die nächsten Deals für die bayerische Wirtschaft da einstehlen, oder?
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, mit Blick auf eventuelle Kanzlerfragen, die wir bald uns hier noch stellen müssen in den nächsten 24 Monaten, ist das für ihn auch so ein Mann von Welt Ereignis, dass er ihn da empfängt, fernab von jeglicher Menschenrechtslage, Markus.
Alte weiße Männer.
Parteifreunde, das war einmal. Merz gegen Wüst. In der CDU bricht der Machtkampf aus. Was für eine Überleitung, Markus. Diese Headline kommt vom Tagesspiegel. In der CDU liefern sich nämlich Parteichef Friedrich Merz und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst einen heftigen Machtkampf. Ich finde, das ist eine sehr gewagte These, dieses große Wort, aber dazu später. Am Sonntagabend hatte Merz zur besten Sendezeit im ZDF die Arbeit seines Parteikollegen Wüst heruntergemacht. Merz erklärte: Die Unzufriedenheit auch in den Ländern, auch leider in NRW, mit der Landesregierung ist fast genauso groß wie mit der Bundesregierung. Und zwar ohne, dass er danach gefragt wurde. Merz reagierte damit vermutlich auf eine Aussage von Wüst, der vor kurzem in einem Interview angegeben hatte, eine Kanzlerkandidatur 2025 nicht auszuschließen. Mhm. Der Streit zwischen Merz und Wüst wird auch dadurch befeuert, dass die beiden für zwei sehr verschiedene Politikstile stehen. Wüst wendet sich gegen eine populistische Ausrichtung der CDU und sieht eine Zukunft der Partei in der Tradition Angela Merkels. Erst vor kurzem hatte er deshalb der Altbundeskanzlerin den NRW-Staatspreis verliehen, wohl sehr zum Ärger von Friedrich Merz, der die CDU nach 16 Jahren ja wirklich nicht mehr Merkel-esk haben möchte. Also absoluter Machtkampf oder bahnt sich da einfach ein bisschen Sommerloch-Vibes an, Markus?
Nee, ich hab's bislang unterschätzt, aber ich glaube echt, das wird beinhart zwischen den beiden. Ich glaube, ich habe Wüst da vielleicht auch unterschätzt, weil das, was du da eben vorgetragen hast, das stimmt natürlich. Also einerseits sagen dann Leute, okay, jemand, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist, der muss sich jederzeit auch eine Kanzlerkandidatur und Kanzlerschaft zutrauen, aber das ist ja irgendwie ja so ein bisschen abgehangene Politweisheit-Floskel. Ich fand schon klar irgendwie, was er dort andeutet, und diesen Gastbeitrag in der FAZ, der ist auch an Spitzen gegen Friedrich Merz, also da hat er wirklich nichts ausgelassen, und Merz hat das ja erkannt, und wann immer er sich irgendwie in die Enge gedrängt fühlt, dann schlägt er ja gnadenlos zu. Und das war eben dieses Interview mit Berlin Direkt, wo er, wie du zu Recht sagtest, wirklich ohne Not, also er wurde nicht nach NRW gefragt, direkt diesen Schlenker gemacht hat und dem Kollegen mal richtig einen auf den Deckel gegeben hat, was dem aber, glaube ich, auch gar nicht schadet.
Naja, was heißt auf den Deckel gegeben hat? Also die nächste Wahl in NRW ist 2027, finde ich jetzt persönlich völlig irrelevant, ob kurz vor der Sommerpause Hendrik Wüst 3-7 Prozentpunkte verliert. Also damit schlägt Merz
ja auch. Ja, aber Merz hat doch darauf hingewiesen.
Ja, aber also darauf kann man halt hinweisen, aber es ist, was für eine Spitze soll das sein? Weißt du, was ich meine? Also inhaltlich gesehen ist es, zeigt es einfach nur, dass Merz angefressen ist von Wüst. Das ist eine gute Analyseebene für uns, aber ich glaube, fürs gemeine Volk ist es jetzt nicht die Spitze des Jahres.
Ich bin mir sicher, dass Friedrich Merz fest davon ausgegangen war, dass er Kanzler wird. Auch
dass er schon 2002.
Ganz fest davon überzeugt ist, dass er das gut macht. Und ich glaube, er war auch nicht unbedingt davon ausgegangen, dass ihm das jemand streitig macht. Aber ich glaube, ja, aber ich glaube, dass Hendrik Wüst wirklich da jetzt etwas wittert, dass er auch ganz klar öffentlich zu erkennen gegeben hat, er stünde bereit und Merz solle sich da mal nicht allzu sicher sein. Also, ich meine, das kann ja alles sowas von kippen in Windeseile, aber du kennst die Umfragewerte, auch die Persönlichkeitswerte von Friedrich Merz, die sind sehr, sehr schlecht. Die sind auch bei Unionsanhängern schlechter als die von Hendrik Wüst. Noch besser sind nur noch die von Markus Söder. Also natürlich wird das früher oder später eine Rolle spielen. Und natürlich muss Friedrich Merz schauen, dass seine Persönlichkeitswerte besser werden. Weil was Armin Laschet vor 2,5 Jahren gemacht hat, das wird sich niemand mehr erlauben, weißt du, mit Persönlichkeitswerten von 10% Zustimmung zu sagen, ja, ich werde für eine Volkspartei Kanzlerkandidat. Das wurde damals als zu viel des Ego-Trips interpretiert, auch wenn ihm heute noch viele dankbar sind, dass er damit Markus Söder als Kanzlerkandidat und womöglich auch als Kanzler verhindert hat.
Naja, aber ich finde, die Situation ist schon eine andere und ich würde eine ganz andere These noch aufmachen. Vielleicht widersprichst du der auch so vehement. Ich finde, dass das gar keine Frage der Person sein wird bei der Union. Und ich glaube auch, dass diese Frage nicht zu früh ist, sondern sehr berechtigt, sondern was für eine inhaltliche Ausrichtung und dementsprechend Kanzlerkandidat braucht diese CDU und CSU. Also
wann hat sich denn die Union das letzte Mal um Programmatik geschert?
So, jetzt machen wir hier kein prinzipielles CDU-Bashing. Das ist schon mal Punkt eins. Wir wollen hier konstruktiv diskutieren. Dementsprechend finde ich es schon, also wenn man darauf achtet, wie viel Beachtung innerhalb der CDU auch zum Beispiel dieser Gastbeitrag gefunden hat. Und ich glaube auch, schaut man nach Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg oder Hessen, das sind ja auch Bundesländer oder auch das Saarland, das sind alles Bundesländer, die ja eher Merkelianer sind, als weiter konservativ und populistischer sein zu wollen. Und ich hätte das übrigens auch nicht gedacht vor anderthalb Jahren, dass Wüst sich so schnell aufbaut. Aber ich glaube, weil so Not am Mann ist an einer Person, die die Partei im Ganzen inhaltlich und programmatisch eint, stellt sich gerade so früh diese Frage, weil, also, wer möchte Friedrich Merz mit seinen fast 70 nach dieser Geschichte, wer hat ihn eigentlich so sicher als Kanzler gesehen? Ich übrigens nicht. Ich wusste nicht, dass er das wirklich durchzieht, dass er Kanzlerkandidat wird, weil es einfach jetzt auch noch nochmal 2 Jahre und das auch noch in seinem Alter. Wir diskutieren hier, ob Biden zu alt ist. Ich finde auch Olaf Scholz übrigens für die nächste Wahl
ziemlich
alt. Biden
ist um einiges älter. Also jetzt hier mal nicht die beiden in einen Topf werfen. Aber da liegt mindestens ein Jahrzehnt noch mehr dazwischen.
Nee, ich glaube, Merz ist 66 oder 67. Der Bundeskanzler ist gerade 65 geworden. Ich finde auch eine zweite Amtszeit Scholz fände ich auch super lang. Also hier stellt sich die Alters- und die Inhaltsfrage. Ich glaube, es ist nicht nur, ist Merz Kanzler geeignet?
Aber ich finde, nee. Also jetzt rein aufs Alter zu starren, finde ich dann doch falsch. Ich finde schon wichtig irgendwie, ob jemand als zu alt rüberkommt. Also mental jetzt gerade.
Macht das Merz?
Und ich meine, körperlich kann man ja wohl an Olaf Scholz und Friedrich Merz jetzt nicht sagen, also die sind zu alt und gebrechlich. Das ist bei beiden natürlich ein bisschen was anderes, der hin und wieder mal hinfällt. Aber das ist ja nun kein Thema. Und die Frage ist doch, ist jemand, egal wie alt er ist, zeitgemäß? Ist er geeignet, in den Strömungen der Zeit irgendwie die richtigen Antworten zu finden und auch ein bisschen mitzubekommen, was gesellschaftlich los ist?
Ganz weit vorne.
Altkanzlerin Merkel erhält bayerischen Verdienstorden, das schreibt die Welt. Am Mittwoch, also morgen, wird Altbundeskanzlerin Angela Merkel von Markus Söder mit dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Dieser Orden wird ihr verliehen, ich zitiere, als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk. Eine Besonderheit des Verdienstordens in Bayern, die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf maximal 2000 begrenzt. Also wenn ich das jetzt hier höre, hervorragende Verdienste, dankbare Anerkennung um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk, also da muss man sich einfach nochmal einmal kurz zurückerinnern an den Sommer 2019, als gerade Markus Söder den Kollegen Horst Seehofer in der Flüchtlingsfrage so auf den Baum gescheucht hatte, dass der so gegen Angela Merkel schon gewettert oder gehetzt hat, dass ein Bruch quasi der Union im Raum stand. Und jetzt dieser Orden. Geht's da noch mit normalen Dingen zu?
Vielleicht ist das doch einfach nur rückwirkende Dankbarkeit dafür, dass so viele CSU-Verkehrsminister da sein durften und die Infrastruktur in Bayern so gut ausgebaut wurde. Vielleicht hat das auch gar nichts damit zu tun.
Ach, meinst du wirklich? Das ist jetzt aber total gehässig.
Ja, das, ja.
Okay, das waren schon hervorragende Verdienste, da hast du recht, ja.
Für Bayern, also ist ja wirklich sehr subjektiv, auf föderaler Ebene.
Nur für Bayern, der Rest hat in die Röhre geguckt.
So aber, sieht's aus.
Genau, es geht also um Angela Merkel. Und um die ging es ja eben auch schon bei den Differenzen zwischen Wüst und Merz. Und ja, ich habe eben dran erinnert, Söder und Merkel hatten auch nicht immer nur gute Phasen. Warum, glaubst du, ist es ihm wichtig, ihr jetzt quasi nochmal den Hof zu machen und damit wohl auch ein Zeichen ans ganze Land zu senden?
Vielleicht auch einfach ein Zeichen innerhalb der Union, dass man bestimmte Politikstile innerhalb der Union wertschätzt, weil sie gegen Friedrich Merz gehen und ein Kanzlerkandidaturkampf zwischen Markus Söder und Hendrik Wüst sicherlich noch spannender sein würde als Wüst versus Merz.
Ja, ich erinnere mich da auch an diesen Ausflug von Söder und Merkel an den Chiemsee.
Ja.
Zu einer Zeit, als es noch offen war, ob Söder oder Armin Laschet Kanzlerkandidat 2021 werden und wie er da mit der Kutsche rumgefahren ist mit ihr und dann in diesem Prunksaal auf der Insel Herren Chiemsee. Also das war ja auch schon quasi Wahlkampf mit Merkel und Merkel macht da irgendwie immer gerne mit, solange es im Orden gibt, ne?
Ja, ich glaube einfach, ihr innerer Frieden lässt zu, dass sie in alle Bundesländer geht, in der man ihr irgendwas verleiht, oder? Ich glaube, die Relevanz von Merkel ist signifikanter geschwunden, als man sich das hätte vorstellen können vor 4 Jahren, glaube ich. Also ich finde es schon krass. Also auf meinem Radar, ich dachte immer so, okay, ich kann mich niemals an Olaf Scholz als Kanzler gewöhnen. Und dann war Merkel einfach schon so, wie so weit weg von mir, wie Gerhard Schröder wahrscheinlich von mir weg ist. Rein zeitlich gesehen, nicht inhaltlich natürlich, aber irgendwie geht sie ja überall hin, wo sie eingeladen wird, oder? Sie geht ja auch auf Bühnen und sie gibt Interviews. Also so fern ist die Kanzlerin, Altkanzlerin ja doch nicht.
Nee, und das wurmt Friedrich Merz dem Vernehmen nach ja nun sehr, der ja nun wirklich gerade als Anti-Merkel sich präsentiert hat und quasi seine Partei von 16 Jahren Merkelei belastet sah, mal durchlüften und erneuern wollte. Und da passt ihm sowas wahrscheinlich gar nicht. Auch was Hendrik Wüst in diesem schon erwähnten FAZ-Gastbeitrag geschrieben hat, ich zitiere, Merkel habe durch eine Politik von Modernität, Mitte und Ausgleich die Regierungs- und Mehrheitsfähigkeit der CDU gesichert. Also das ist quasi, ohne Merkel sind wir alle nichts.
Ja.
Und das die Botschaft an jemanden, der sagt, wir müssen diese Merkel-Phase endlich hinter uns lassen. Dann geht's auch wieder aufwärts.
Ja, aber ich glaube, dass die Pro-Merkel-Fraktion da von den Umfragen, wie du eben auch schon so schön gesagt hast, mehr gestützt wird, weil die Beliebtheit auch für Söder und Wüst einfach höher ist und dementsprechend das Pro-Merkel in der Union lassen Stigma wahrscheinlich besser funktioniert als Merz.
Was ich mich ja jetzt frage, also nach diesem Drama, wie die Union im Jahr 2021 eigentlich keinen Kanzlerkandidaten finden konnte und Armin Laschet am Ende so gerupft nach dem Zweikampf mit Söder dastand, dass man sagte, okay, man kann es ja auch fast gleich ganz aufhören. Da hatte ich ja wirklich gedacht, die Partei findet irgendeinen Mechanismus, um ein solches Drama zu verhindern. Aber ich sag mal, zumindest die Ausgangslage jetzt ist so, dass es wieder sehr, sehr spannend sein könnte. Und da man ja weiß, dass eben kein Verfahren gefunden wurde, wie auf natürlichem Wege ein Kanzlerkandidat ermittelt wird, droht da nochmal das Gleiche?
Ja, ich glaube, wenn 3 Männer mit Ego eine Position haben wollen, dann ist das einfach unumgänglich, Markus.
Unterm Radar.
Fesas Mission in Tunis. Darüber berichtet die Tagesschau. Tunesien erhält gerade ungewöhnlich viel Besuch aus Europa, nachdem letzte Woche Ursula von der Leyen zusammen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem niederländischen Premier Mark Rutte vor Ort war, befindet sich nun Innenministerin Nancy Faeser zusammen mit ihrem französischen Amtskollegen in Tunis. Tunesien ist in den letzten Jahren zu einem Haupttransitland für Geflüchtete geworden, die Europa mit dem Boot erreichen wollen. Deshalb soll Tunesien nach Wunsch der EU jetzt zu einem strategischen Partner werden. Im Gegenzug für Fachkräftepartnerschaften, einem Erasmus-Programm für tunesische Studierende und einem Hilfspaket in Höhe von 1 Milliarde Euro soll Tunesien die eigenen Grenzen besser schützen und so Menschen an der Flucht über das Mittelmeer hindern. Das Thema haben wir ja immer wiederkehrend hier gemeinsam, Markus. Und jetzt gibt's ein bisschen Schwung
beim Thema Tunesien.
Es gibt ein bisschen Schwung. Es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass Europa die Lösung nicht an den Grenzen Europas finden möchte, sondern bereits vorher schon die Fluchtrouten besser absichern möchte und dementsprechend in Tunesien mit Geldern so ausstatten möchte, dass Grenzschutzpolizeizäune auch dort hochgezogen werden, damit über Afrika keine Flucht mehr besteht. Ich finde das jetzt relativ interessant, dass Nancy Faeser jetzt nach den ganzen Diskussionen rund um die umstrittene Asylrechtsform mal nach Tunesien geht und jetzt Geld anbietet.
Ich vermute, dass das dir alles irgendwie komisch vorkommt. Du hast dich auch in unserem Podcast schon mal so geäußert. Aber ich versuche jetzt einfach mal das, was da vorgeschlagen wird, ernst zu nehmen und mich zu fragen, ob das nicht auch funktionieren kann. Also es stimmt, dass mehr als die Hälfte aller in Italien zumindest ankommenden Geflüchteten sich mit Booten von Tunesien aus dem Weg gemacht hat. So. Und wenn man nun, ähnlich wie das damals mit der Türkei der Fall war, sich der tunesischen Regierung, egal wie demokratisch sie gerade ist, und ich weiß, sie ist es nicht, zusammensetzt und sagt, pass mal auf, gibt es Dinge, die ihr von uns gerne haben wollt, wo wir euch unterstützen können. Und sorgt doch im Gegenzug dafür, dass euer Land nicht das Transitland wird, das es bisher war, auf das auch weniger in See stechen, auf das auch weniger verunglücken können. Der Ansatz ist ja nun zunächst mal nachvollziehbar.
Der Ansatz ist nachvollziehbar, aber es ist ja in erster Linie eine Problemverlagerung, die einen riesigen Rattenschwanz mit sich trägt. Und das ist auch, finde ich, überhaupt nicht politisch links oder rechts, sondern einfach eine Tatsache, dass du viele Menschen hast auf diesem Kontinent, die entweder aus Klimagründen oder wirtschaftlichen Gründen flüchten wollen. Menschen, die ein Recht auf Asyl haben anyway, also wir reden ja auch von Menschenrechten, die dann damit abgeschotten werden sollen, weil Tunesien per se noch als demokratisches Land gilt und dann dort mit Grenzzäunen die Leute kurz vor Tunesien kampieren sollen. Also klar, die Leute kommen nicht hier hin, du hast hier nicht die große Asylfrage für ein paar Jahre. Die Frage ist auch, wie gut kannst du ein Land in der Größe, in der politischen Instabilität sicher mit diesem Geld ausstatten, sodass auch diese Maßnahmen bezahlt und ausgeführt werden. Dass das nicht passiert, wer garantiert, dass die Asylsuchenden es nicht trotzdem illegal schaffen, ans Mittelmeer zu kommen? Also es ist einfach, glaube ich, ein sehr politisches Signal, jetzt zu sagen, okay, wir versuchen dort einen Deal auszuhandeln und dann hast du halt politisch bis zum nächsten Wahlkampf kurz Ruhe und dann eskaliert es halt wieder. Für mich hat das keine langfristige Wirkung, um ehrlich zu sein.
Ich will einfach mal eine Stimme hinzufügen von dem Migrationsforscher Ruth Koopmans, der gerne hier zitiert wird, um einfach mal darzulegen, was sich manche Leute von solchen Deals versprechen. Der sagt halt, Länder wie Tunesien könnten legale Kontingente für Wirtschaftsmigranten und Studierende erhalten. Solche Kontingente wären ein hoher Anreiz, weil tunesische Fachkräfte Geld an ihre Familien in ihr Heimatland zurücküberweisen könnten und im Gegenzug müssten dann abgelehnte Migranten von den EU-Außengrenzen zurückgenommen werden. Auch diejenigen, die nur durch Tunesien gereist sind. Und Herr Koopmans hofft halt, dass sich dann weniger Menschen in die Hände von Schleppern auf die gefährliche Bootsfahrt nach Italien begeben, weil dafür, er sagt, kein Anreiz mehr besteht, aber zumindest der Anreiz eventuell geringer ist. Glaubst du das nicht?
Es ist so halb-halb. Also ich finde, den Anreiz dahinter zu setzen, dass man das so trennt zwischen, man macht es für Tunesier zugänglich, jetzt zum Beispiel nach Europa zu kommen, weil man dieses Fachkräfteproblem aufgreift. Mhm. Das ist ja nicht so, als wäre diese Idee nicht seit mehreren Jahren schon da. Als hätten wir in Tunesien nicht tausende Fachkräfte sitzen mit Uni-Abschlüssen und Doktortiteln, die halt nicht rüberkommen, weil sie keine Asylanträge oder sonstige Anträge bewilligt bekommen. Also ich finde, es ist einfach ein bisschen wirr und ich finde es ein bisschen früh, um so einen genauen Plan aufzustellen, weil am Ende des Tages, klar, kann man das probieren, aber wir reden hier von einem Autokraten und wir reden von einem Kontinent, der viele Fluchtursachen hat. Das heißt, diese kleine Schleuse, die Tunesien darstellt, das ist einfach sehr, sehr instabil. Also ich finde es auch schwierig, positiv zu hoffen, dass die Tunesier es hinbekommen, so einen Grenzschutz aufzubauen, dass du eigentlich Menschen, die asylsuchend sind, vor Tunesien alle abschepperst oder in Tunesien in welchen...
Grenzschutz klingt so technisch harmlos, ja.
Ja, oder halt, dass die in Tunesien werden ja dann wahrscheinlich auch sehr viele Flüchtlingslager gebaut werden. Und wir haben ja darüber schon gesprochen, wie der Umgang mit schwarzen Menschen zum Beispiel in Tunesien zurzeit ist. Wenn man sich vorstellt, dass die dann an den Grenzen oder in Tunesien, da schwarze Menschen in super engen Flüchtlingslagern sind, ist jetzt so menschenrechtstechnisch gesehen, glaube ich, auch nicht der große Wurf.
Grenzsicherung bedeutet oftmals einfach Gewalt.
Genau, und ich dafür, dass die EU das sozusagen von sich wegschiebt, schiebt es halt woanders hin. Und dementsprechend ist diese Idee sowohl nicht langfristig, als auch leider wirklich gegen alles, womit sich SPDler mit Europapolis gerne an Wahlkampfstände stellen.
Ja, Nancy Faeser haut ja ordentlich auf den Putz in letzter Zeit. Also sie war natürlich verantwortlich als Bundesinnenministerin über die neuen Asylregeln auf europäischer Ebene mitzuverhandeln. Ja. Es war ein hartes Ringen, weil natürlich hast du da die Kollegen aus Osteuropa, denen das alles viel zu weit geht, was da jetzt beschlossen wird und viel zu flüchtlingsfreundlich ist, um mal deren Ausdrücke zu benutzen. Und deshalb wurde da hart gerungen und Nancy Faeser hat ja dann das, was von Flüchtlingsorganisationen, von Hilfsorganisationen wirklich massiv kritisiert wird, hat sie als gigantischen Erfolg dargestellt. So, und da haben sich auch schon einige gefragt, also was ist mit Nancy Faeser los? Kriegt die wirklich noch mit, was da gerade auf dem Tisch liegt?
Ich weiß nicht, woher dieser Druck kommt, ob es aus dem Kanzleramt kommt oder ob Nancy Faeser einfach doch einen inneren Horst Seehofer hat, den sie vorher vielleicht im Wahlkampf bekämpft hat vorher. Ich finde das alles ein bisschen skurril.
Oder ob es doch Panik ist angesichts von Umfragen aus dem hessischen Landtagswahlkampf, wo sie ja auch noch unterwegs ist.
Vielleicht das auch, aber ich weiß nicht, ob es ich finde die Härte und sozusagen die Dringlichkeit, obwohl wir hier wirklich noch von über anderthalb Jahren sprechen, bis zur nächsten Bundestagswahl, mit der man hier dieses Asylproblem anscheinend lösen möchte, irgendwie ein bisschen kurz. Ich finde es total komisch. Ich habe auch das Gefühl, es kommt auch, hat auch nicht den Effekt, den es anscheinend haben soll. Ob es jetzt Beruhigung ist von Bürgern, die Angst haben, dass sie überrannt werden, was ein sehr schwieriges Vokabular ist. Das ist nicht mein eigenes Wort, aber du weißt, was ich meine. Also ich finde dieses Thema super aufwühlend. Ich finde auch jetzt diese Offensive, das Abhängigmachen von einem Autokraten ist auch nicht im demokratischen Sinne, ist nicht im europäischen Sinne. Und dementsprechend hat Nancy Faeser da einen ganz, ganz komischen Weg eingebogen.
Woanders ist es auch beschissen.
Um die Klimaziele zu erreichen, Irland erwägt Tötung hunderttausender Kühe. So steht es im Stern. Nach Angaben der Europäischen Umweltbehörde wird Irland seine Klimaziele deutlich verfehlen. Auch im Bereich Landwirtschaft, wo die Emissionen bis 2030 um 4-20% sinken sollten. Das irische Landwirtschaftsministerium hat deshalb nun in einem internen Papier vorgeschlagen, in den nächsten 3 Jahren fast 200.000 Kühe zu töten. Auf der Insel leben rund 7 Millionen Rinder und 5 Millionen Menschen. Landwirte sollen laut dem Papier einen finanziellen Ausgleich von ca. 3.000 Euro pro Tier erhalten, wenn sie ihre Tiere in den nächsten Jahren freiwillig keulen lassen. Die 18.000 irischen Milchbauern sind über den Vorschlag allerdings empört. Also ich sag mal spontan, die einzige Rettung für die irischen Rinder wäre, wenn Volker Wissing zum irischen Landwirtschaftsminister gemacht würde, denn für den gelten bekanntlich die Sektorziele ja nicht.
Darf ich kurz was fragen?
Ja.
Das klingt jetzt nicht ein bisschen makaber, aber meinen die, also sind das Rinder, die zur Produktion von Milch und Butter sozusagen verwendet werden, oder sind das Rinder, die auch für den Verzehr gezüchtet werden? Weil ich checke nicht, was das für Rinder sind. Also, weil dieser Zeitraum von über 3 Jahre, also wie lange leben diese Rinder noch, für was sind die bestimmt? Deswegen klingt es jetzt gerade nicht so unfassbar absurd, wie es vielleicht klingen soll für mich.
Es geht um 65.000 Milchkühe pro Jahr, die aus dem Verkehr, aus dem Markt genommen werden müssten, eben durch Keulung.
Ja gut, das ist natürlich krass. Also wenn es um Milchkühe geht, dann bin ich auch dagegen. Das ist ein bisschen krass, finde ich. Kann man nicht mehr Bäume pflanzen, um das CO2 von pupsenden Kühen zu kompensieren?
Na, ich meine, Kühe sind nun mal echte Methanbomber.
Ja.
Also Kuhfürze, die sind zum Teil schlimmer fürs Klima als ein herkömmlicher Porsche Cayenne. Glaube ich zumindest. Ich weiß so ganz genau auch nicht. Und ich meine, in Irland ist das Verhältnis von Kuh zu Mensch oder von Rind zu Mensch tatsächlich extrem. Also ich habe es ja eben gesagt, 7 Millionen Rinder in Irland und 5 Millionen Einwohner. Im Vergleich in Deutschland gibt es 11 Millionen Rinder und über 80 Millionen Einwohner.
Ja, also bei Irland denke ich natürlich sofort an Kühe und denke, dass das deren ganze Wirtschaft ist, auf deren sozusagen das meiste basiert. Deswegen, ich weiß nicht, wie man mit sowas umgeht. Gibt es nicht irgendwie, kann man nicht Bäume pflanzen, die genug Kühe kompensieren? Also vielleicht jetzt sehr naiv gedacht, aber das sind süße Tiere, die kann man nicht einfach töten. Ja, schon deshalb, ein bisschen schwierig.
Deshalb eben meine Idee, Volker Wissing nach Irland zu schicken, weil der weiß irgendwie, wie man sich diesen Klimaverpflichtungen entzieht. Und in dem Falle wäre es dann auch noch gut für die Kühe.
Ich dachte, du würdest nach so vielen Podcast-Folgen mit mir endlich Realist sein.
Meinst du, das ist unrealistisch?
Weiß ich nicht, ob Volker Wissing so Bock auf Irland hat, anyway.
Agrarminister von Irland?
Kriegt man da mehr Geld?
Das könnten wir mal sondieren. Vielleicht liegt hier der Schlüssel.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Uruguay will riesigen Nazi-Bronzeadler doch nicht einschmelzen. Das berichtet der Spiegel. 1939 ging das Nazi-Panzerschiff Admiral Graf Spee im Kampf gegen die britische Marine vor der Küste Uruguays unter. An dem Schiff befand sich auch ein 2 Meter hoher und über 300 Kilo schwerer Reichsadler, der 2006 aus dem Rio de la Plata geborgen wurde und heute dem Staat Uruguay gehört. Mhm. Doch darüber, wie mit diesem NS-Relikt umgegangen werden soll, gibt es in Uruguay Streit. Der Präsident hatte vorgeschlagen, den Adler einzuschmelzen und die Bronze in eine Friedenstaube zu verwandeln. Gegen diese Pläne gab es heftigen Widerstand, sowohl aus der Regierungskoalition als auch aus dem Kulturbereich. Jetzt ist unklar, wie die Zukunft des Adlers aussehen wird. Gut, meine deutsche Intuition wäre jetzt, bitte mach daraus eine Friedenstaube, aber hast du da eine andere Meinung zu, Markus?
Nee, also das hat ja hier dieser wirklich auf mich sehr vernünftig wirkende Präsident von Uruguay auch vorgeschlagen, und ich wüsste einfach gerne, wer sich jetzt mit welchen Gründen dagegen ausgesprochen hat. Weil die Idee war ja wirklich gut, also 300 Kilo schwer ist dieses Bronze-Ding, Und der Präsident hatte halt gesagt, dass da eben ein Symbol für Frieden und Einheit draus werden soll. Und die Umsetzung hätte laut CNN der renommierte Künstler Pablo Achugari übernehmen sollen. Also es stand alles schon da. Und ja, jetzt bleibt das Ding einfach offenbar ein ganz normaler Adler.
Also dafür, dass dieses Teil anscheinend schon immer Schlagzeilen gemacht hat, also unter anderem, weil es um die Bergungsfirma ging und die Regierung, weil ein Gericht erst zusprechen musste, dass die Skulptur verkauft werden durfte und dementsprechend die Hälfte des Erlöses an die Bergungsfirma gehen durfte. Also die scheint anscheinend eine emotionale Sache in Uruguay zu sein. Habe ich so das Gefühl, dass man vielleicht hier, also ich habe keine Ahnung, wieso das so aufgeladen ist, aber kann man es irgendwie in einen Museum stellen, in dem es Erinnerungskultur gibt und in dem aufgeklärt wird? Oder kann es jemand kaufen oder eine Kunstsammlung reinstellen und der Erlös geht irgendwie, keine Ahnung, an irgendwelche Fonds für Holocaust-Überlebende? Also kann man da nicht irgendwas anderes draus machen?
Das wär's doch. Also es ist auf jeden Fall gut, dass es nicht irgendwie wieder zurück nach Deutschland geschifft wird. Aber genau, wenn sie keine Friedenstaube draus machen wollen, dann sollen sie halt irgendwas anderes Vernünftiges mit diesem komischen Adler da anstellen.
Kartoffel der Woche.
Urteil gegen Alfons Schubeck weitgehend rechtmäßig. Das berichtet die Zeit. Alfons Schubeck muss wegen Steuerhinterziehung für 3 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis. Der Fernsehkoch hatte gegen das Urteil, das schon aus dem Oktober 2022 stammte, Revision eingelegt. Doch am Montag, also gestern, bestätigte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil. Durch die Manipulation der Umsätze seiner beiden Restaurants in München soll Schubeck über 4 Millionen Euro aus deren Kassen entwendet haben. Unter anderem mit Hilfe eines Computerprogramms, das einer seiner Mitarbeiter extra für ihn geschrieben hatte. In seinen Steuererklärungen habe er diese Einnahmen verschwiegen und so insgesamt über 1,2 Millionen Euro Einkommensteuer hinterzogen. Also ursprünglich hatte er gegen dieses Urteil 3 Jahre, 2 Monate Revision eingelegt. Jetzt ist er aber irgendwie so klein mit Kochhut und sagt, okay, also das ist jetzt so, ich akzeptiere das und er muss jetzt wohl noch drauf warten, dass eine andere Kammer des Landgerichts auch nochmal die Rechtskräftigkeit überprüft und dann, ja, dann muss er dahin, wo sein guter alter Freund Uli Hoeneß auch schon mal war. Die beiden werden sich jetzt auch wahrscheinlich sehr im Vorfeld darüber ausgetauscht haben. Wie macht man das? Was nimmt man mit in den Knast? Wie machst du, dass es dir nicht allzu langweilig wird? Wie machst du auch, dass du schnell wieder rauskommst? Also ich glaube, wenn jemand wirklich gut vorbereitet, eben durch die persönlichen Gespräche mit Uli Hoeneß in den Knast geht, dann ist es Alfons Schubeck.
Ja, und vor allen Dingen, wenn er wieder rauskommt, wird auch der FC Bayern ihn wahrscheinlich nicht hängen lassen, oder? Die werden weiter alle tolle Instagram-Bilder mit ihm posten und sein Essen essen oder so. Also ich sehe da jetzt nicht das große Drama.
Der FC Bayern lässt niemanden hängen, außer Julian Nagelsmann vielleicht. Aber das war ja toll, wie Uli Hoeneß, weil er dann einen Job brauchte, quasi als Angestellter der Jugendabteilung, während er im Knast war, fungierte und deshalb quasi jeden Tag zu seinem Arbeitsplatz fahren durfte an der Selbener Straße. Also ich sag mal, in der Kantine an der Selbener Straße wird doch sicherlich, sobald Zeit für tagsüber Freigang ist, auch für Alfons Schubeck noch ein Platz zu finden sein.
Ja, voll und honestly, also das ist ja auch relativ kurz und bei 1,2 Millionen Euro Hinterziehung habe ich jetzt auch, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu wenig Mitleid habe oder ich glaube, das wird er durchstehen und mit dem FC Bayern an seiner Seite und dann ist das auch in Ordnung.
Ja, ja gut, mit dem Essen könnte es natürlich ein Problem werden da im Knast.
Ne? Ja, vielleicht wird er aber auch so, baut er sich so eine Clique auf im Knast und kriegt dann so extra Lebensmittel, weil er sich mit dem Wärter irgendwie anfreundet und so. Also vielleicht könnte da auch eine neue Haftbefehl-Story draus entstehen oder so. I don't know. Die nächste Netflix-Story.
Vielleicht erwächst sein Ehrgeiz nochmal als Koch und er macht da wirklich aus der Justizvollzugsanstaltskantine, er kocht er sich einen Stern. Das wäre doch mal eine Geschichte.
Vielleicht erkocht er sich auch einfach den nächsten Werbevertrag. Das würde ja auch schon reichen.
Okay, ich sehe schon. Also du siehst die Dinge nüchtern, abgewichst wie eh und je, liebe Jasmin.
So entlässt du mich in den Urlaub, Markus. Das ist ein guter Spirit.
Oder? Ich will, dass du dich jetzt erstmal richtig erholst und noch besser gelaunt als ohnehin schon wir hier das nächste Mal uns wieder hören und sehen.
Für dich immer, Markus. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Fränking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.